damit herzlich willkommen bei Trash Talk Patriots zur Folge 102. Die Diskussionen werden hitziger. Es geht jetzt nämlich so langsam rein, dass wir den Depth Chart analysieren und uns mal die Free Agency angucken. Wir wollen schauen, welche Verträge laufen aus. Aber ich darf ganz herzlich erstmal Frank begrüßen.
Guten Abend. Ja, hallo, frohes Neues auch von mir.
Und dann haben wir heute noch einen Gast dabei, Kilian von Coverage Sack. Mein Lieber, herzlich willkommen hier im Patriots Podcast. Du bist Patriots-Fan, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ja, erzähl der Community vielleicht, wie bist du Patriots-Fan geworden und was treibt ihr so bei Coverage Sack?
Hi, ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wie schon gesagt, ich bin selbst Patriots-Fan. Ich bin Patriots-Fan seit Anfang 2013 müsste es gewesen sein. AFC Championship Game Denver Broncos gegen New England Patriots. Damals habe ich das Spiel gesehen, zusammen mit ein paar Kumpels. Und die waren alle für Denver und ich hatte keine Ahnung von dem Sport. Dann habe mir das Spiel angeschaut und habe mir gedacht, okay, dann muss einer muss ja für New England sein. Und bin so zu den Patriots gekommen und in den Jahren danach hat sich das dann bei mir so eingependelt geblieben. Ich muss gestehen, mein erster richtiger NFL-Crush war aber Cam Newton. Das war dann die 2015er Saison, die ich so richtig aktiv verfolgt habe. Und da war Cam Newton ja absolute Maschine. Wäre mit den Panthers fast komplett durchmarschiert, auch fast ungeschlagen geblieben. Deshalb habe ich mich auch unglaublich gefreut, dass er dann in New England war. Hat ja leider nicht ganz so funktioniert mit Cam. Aber war auf jeden Fall ein schönes Kapitel. Genau, und ich bin der Gründer, beziehungsweise ein Gründer und Admin von Coverage Stack. Uns findet man auf Instagram. Wir beschäftigen uns auf Instagram mit sämtlichen News rund um die NFL, mit Gerüchten rund um die NFL. Jetzt kommt dann die Free Agency, da werden wir uns sehr intensiv mit den einzelnen Moves der Teams beschäftigen, auch vielleicht die ein oder andere Bewertung dazu mal dalassen. Wie wir den Move jetzt finden, ob da zu viel Geld geflossen ist, ob das ein angemessener Deal war. Danach beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Draft. Finn, ein weiterer Admin von uns, schreibt gerade auch einen Draft-Guide, den ihr bei uns auf der Seite finden könnt, mit knapp 150 Prospects, die er da beschreibt. Die ersten Prospects, so die ersten 60, 70 sehr intensiv und dann zu den weiteren noch kleinere Analyse, wo man mal drüber lesen kann und sich mal das ein oder andere zu dem Prospect auch anschauen kann. Nach dem Draft wird es dann von uns auch wieder viele Gradings geben. Wir werden unsere Bewertungen da lassen und auch während der Regular Season und der Offseason haben wir ständige Posts. Also wir geben da die News wieder und dann unseren eigenen Senf noch dazu, sage ich jetzt mal, mit MVPs der Woche, mit Spielanalysen, alles rund ums Thema NFL.
Also ein rundum sorglos Paket bei euch über die NFL. Sehr cool, insbesondere auch mit dem Draft Guide. Vielleicht hören wir uns ja dann Ende März, Anfang April nochmal wieder, wenn es heiß wird um den Draft. Heute wollen wir uns mal die auslaufenden Verträge unserer Patriots anschauen. Ich würde vorschlagen, wir kategorisieren in Offense und Defense und beginnen mit der Offense. Und da haben wir schon die erste kleine, ja, nicht Kontroverse, aber Diskussionsbedarf. Brian Hoyer wird erwartet, dass er zum Saisonstart nächste Woche am 15. gecuttet wird. Die Patriots erhoffen sich ein Saving von $300,000, müssen aber 1,6 Millionen in den Debt bezahlen. Hier vielleicht die Frage, kommt es tatsächlich zu dem Cut? Frank, vielleicht von dir der erste Take. Legen wir dann aber nach oder verschenkt der Roster-Spot und wir gehen mit zwei Quarterbacks?
Ja, also ich habe ja vorhin schon einmal im Vorfeld gesagt, zwei ist der Standard. Von daher wäre es keine Aufregung, wenn wir jetzt nur mit zweien gehen. Selbst die 49ers sind letztes Jahr mit zweien in die Saison gegangen und haben dann nachgelegt durch Verletzungen. Das ist normalerweise ein absoluter Luxus. Man hat damals auch Brady mitgeschleppt in der 2000er Saison, weil man Angst hatte, ihn zu cutten, dass er dann bei anderen Teams unterschreibt. Hat er dann halt als dritter QB in seinen Roster gekommen. Aber der Standard ist eigentlich, dass man einen Quarterback hat und sein Backup. Und nur die sind im aktiven Roster. Von daher ist es das Normalste auf der ganzen Welt. dass wir mit Zweien gehen. Und ja, ich sag mal, heuer hat sich dann ja auch ziemlich schnell die Ömer angehauen. Und auch da waren wir ja nur zu zweit mit Zappi und Mac. Und ich würde auf jeden Fall mit den Zweien so in die Saison gehen, wenn dieses Gerücht sich bewahrheitet. Nichols hatte das ja schon ein bisschen angesprochen in der letzten Folge, dass er dann vielleicht in den Coaching-Staff geht oder ähnliches. Ein Cut ist in der Regel keine schöne Geschichte, weil Hoyer könnte ja auch einfach seine Karriere beenden und in den Coaching-Staff wechseln. Und ein Cut ist ja eigentlich, wenn man sich anders nicht geeinigt hat, dann schmeißt man denjenigen raus. Das heißt nicht, dass das Tischtuch komplett zerschnitten ist oder sonst wie, aber das wäre für mich keine logische Abfolge, um ihn im Anschluss dann im Coaching-Staff zu sehen. Es wäre natürlich ganz gut, wenn er im Umfeld dann irgendwie da bleibt und zur Verfügung steht, weil dann hätte man den QB3 gegebenenfalls, den man signen könnte. Aber die Vorzeichen sind für mich eher, dass Hoyer sagt, nee, das war's noch nicht. Der letzte Hit an Kopf, davon habe ich mich gut erholt. Und ich will nochmal zeigen, dass ich in einen Roster passen kann. Und die Patriots sehen das anders. Das ist meine Interpretation der Lage. Was da tatsächlich dran ist, wie immer aus Foxborough, sehen wir erst, wenn es passiert ist.
Ja, absolut. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wenn du jetzt mit zwei Quarterbacks reinstartest, ist es ja in der Regel so, dass sich vielleicht auf dem Practice Squad noch ein Quarterback befindet. Würde aber heißen, dass du vielleicht spät im Draft vielleicht noch jemanden holst, den du da platzierst. Und da sehe ich dann tatsächlich diese Positionsgruppe etwas unerfahren. Also klar, Mac Jones geht ins dritte Jahr, keine Frage, er ist der klare Starter. Und auch Bailey Zappi hat gezeigt, dass er punktuell mithalten kann auf NFL-Niveau. Aber wir haben es auch letzte Saison gesehen, wie schnell es gehen kann, dass beide auch ausfallen. Und wenn du dann jetzt nochmal einen jüngeren Prospect reinhaust, also da sehe ich doch schon eher einen Veteran. Würde aber bedeuten, dass es natürlich auch der dritte Spot ist, den man dann signed. Es gibt da ein paar Leute, die auf dem Free-Agency-Markt sind. Leute wie Jacoby Brissett oder auch Andy Dalton, die da so als, ja, die auch schon ein gewisses Alter ein bisschen Routine mitbringen, die ich da vielleicht auch durchaus aus dem dritten Spot sehe. Kilian, was ist deine Meinung dazu? Wie ist dein Tag?
Also ich glaube, aus der Erfahrung heraus wird New England einen dritten Quarterback im Roster behalten, einen erfahrenen Mann zurückholen, vielleicht Jacoby Brissett, je nachdem, welche Angebote er von anderen Teams bekommt. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Brian Hoyer auch in den Coaching-Staff wechselt. Ich sehe den Punkt aber auch, wie du, Frank, wieso tritt er dann nicht einfach zurück? Das wär der einfachste Weg. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir einen dritten QB, einen erfahrenen QB holen werden.
Lass uns mal überraschen. Zumindest haben wir da nicht so einen extremen Bedarf oder der Schuh drückt nicht ganz so doll wie auf der Wide-Receiver-Positionsgruppe. Zwei Verträge laufen aus. Zum einen Nelson Agholor. Ich glaube, dem weint mittlerweile keiner mehr eine Träne hinterher in New England. Nee, aber
endlich ist er weg.
Aber wer wirklich tatsächlich doch sehr wehtut, ist in den letzten Jahren zu einer Lieblingsanspielstation von Mac Jones geworden, nämlich Jacoby Myers. Hat eine absurde Drop-Rate. Ich glaube, im letzten Jahr geht nur ein Drop auf seine Statistik. Hat sich ja von einem No-Name sozusagen, undrafted free agent, zu einem richtigen Top-Slot-Corner entwickelt und ist tatsächlich jetzt, wenn man jetzt den Free-Agency-Markt mal anguckt, mit Juju Smith-Schuster, ja, der Top-Wide-Receiver auf dem Markt, würde bedeuten, PFF habe ich hier offen, Projected Contract, es wird erwartet, dass er einen Vierjahresvertrag so ungefähr erhalten wird und um die 16 Millionen pro Jahr verdienen soll. Frank, ist das Geld, was du für ihn in die Hand nehmen würdest?
Auf gar keinen Fall. Ohne dass ich Jacoby Myers was nehmen möchte, er hat mich in seiner Zeit, außer im allerersten Jahr, nie wirklich überzeugt. Egal, ob er eine ganz gute Drop-Rate oder ähnliches hat. Er war nie ein Julian Edelman. Er war nie ein Wes Welker, er war nie ein keine Ahnung, wen können wir noch nehmen? Also White war zwar Running Back, aber hat ja auch in der Richtung, also in einer Art Slot oder Catching Back halt dementsprechend gespielt. Für mich war er in entscheidenden Situationen zu wenig sichtbar. Da war immer mal das ein oder andere Bällchen, was er festhalten konnte, wo dann auch sich die Kette bewegt hat. Aber insgesamt hat er mich zu wenig begeistert, als dass ich ihm in irgendeiner Form mehr als 6-7 Millionen geben würde und auch eher in einem Prove-It-Deal 1-2 Jahre. Und da ist der Markt einfach ein anderer. Da wird irgendein Bekloppter um die Ecke gucken und ihm das Geld geben. Und von daher, dann fahre ich ihn auch mit der Schubkarre dahin. Also überhaupt gar kein Problem. Und das mit meinem kaputten Rücken.
Okay, ja, ich sehe das bisschen anders. Also ich würde ihn versuchen schon zu halten, aber ich denke, auf dem Markt, den er dieses Jahr bekommen wird, wird New England dann nicht mitgehen. Du hast von 7-8 Millionen vielleicht ein bisschen mehr könnte er schon verdienen, aber ich denke, auf dem Markt wird er wahrscheinlich eher in Richtung 13, 15, 16 Millionen gehen und das wird er in New England definitiv nicht bekommen. Und ich denke, wenn man sich die Wide Receiver im Draft dann mal genauer ansieht, da gibt es sehr, sehr viele Slot Receiver, die da in Frage kommen und ich denke, New England wird dann eher in die Richtung gehen. Ich habe die Draft Picks mal vor mir liegen. Wir dürfen ja an Tag 3 in Runde 4 und Runde 6 gefühlt jeden zweiten Pick machen. Ich denke, da wird es dann in diese Richtung gehen und Meyers wird sich ein neues Team suchen dürfen und einiges an Geld einstecken dürfen.
Ja, das große Problem ist natürlich in diesem Jahr, dass die Wide Receiver Klasse in der Free Agency wirklich mehr als dürftig ist. Also Jacoby Meyers gehört schon zu den Top Dry Receivern auf dem Markt und jeder, der da Bedarf hat, der wird da auf jeden Fall angreifen. Jacoby Meyers so ein Stück weit auch ein Breakout-Jahr gehabt mit 803 Yards und 6 Touchdowns. Vorher hat ihm tatsächlich, gebe ich dir recht, Frank, auch oftmals die entscheidenden Momente gefehlt, auch wenig Touchdowns gemacht.
Obwohl man da entschuldigen muss, Er wurde dann auch wenig getargetet. Ne? Also die Goal-Line-Catches hat er einfach nicht gekriegt. Da hat er, glaube ich, sogar eine 1.000-Yard-Saison gebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hat nur die Touchdowns nicht immer. Also es geht nicht immer um Yards und Touchdowns, sondern es gibt ja auch genügend Garbage-Yards und Garbage-Catches. Und zu viele davon waren in solchen Situationen. Anders als ein Welker, als ein Edelman. Und da nehme ich natürlich große Namen, nicht, in den Mund. Nicht jeder hat dieses Slot-Receiver. Aber für dieses Price-Tag, was er trägt, stimmt ja, Preis-Leistung überhaupt nicht. Und jetzt gerne weiterfahren.
Ja, ganz kurz hätte ich dazu noch einen kleinen Take. Ich denke oder ich hoffe auch sehr stark darauf, dass die Rolle, die Meyers übernommen hat, über die Mitte, dass die wieder mehr durch die beiden Titans ausgefüllt werden soll. Und dann sehe ich das auch nicht, dass du deinen beiden Titans jeweils Top 5 Money bezahlst und dazu noch einen Slot-Receiver, der dieselbe Stelle beackert.
Ja, ist ein guter Tag. Ne? Wir müssen dieses Jahr mit Bill O'Brien es auf jeden Fall schaffen, beide Tight Ends so einzusetzen, dass sie auch ihr Geld wert werden. Ne? Also wir sind, glaube ich, Nummer 1 der NFL und Jonnu Smith hat ja gefühlt das Footballspielen verlernt. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch einen zweiten Prospect. Da kamen ja schon unrühmliche Kommentare von Frank.
Aber ich würde ganz gerne noch kurz beim Slot bleiben.
Ja, mach mal gerne.
Wenigstens einen Namen in den Raum werfen, den ich gerne bei den Patriots sehen würde, und das ist Jarvis Landry. Kein Top-Prospect obendrin, aber ein Top-Slot-Receiver, der vertraglich, teamlich in den letzten Jahren ein bisschen gescheitert ist, aber im richtigen Team, mit dem richtigen Coach, hat er das Footballspielen nicht verlernt. Und ist auf jeden Fall gut für ein Bounceback. Also wenn Free Agent, dann wäre das ein Name, auf den ich nochmal ein Prove-It-Deal geben würde. Also ein Jahr oder 1+1 irgendwie mit wenig Guaranteed. Da könnte ich mir vorstellen, dass er sich darauf einlassen könnte. Weil er, glaube ich, auch schon mal in die Richtung ein bisschen geflirtet hat.
Ja, gar kein schlechter Prospect. Jarvis Landry, damals Second-Round-Pick 2014, kam von den LSU Tigers, von Miami gedraftet, hatte starke Jahre gehabt. Jetzt die letzten beiden Jahre nicht mehr ganz so stark, nur 300 Snaps letztes Jahr. Aber wenn man sich 2020 anguckt, natürlich der 8-beste Wide Receiver gewesen. Wäre einer, der projected oder ein projected Contract hätte von 1 Jahr und 3 Millionen, wäre auf jeden Fall eine kostengünstige Variante. Ist auf jeden Fall denkbar, keine Frage. Die Free Agents gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Frag vielleicht nochmal deinen Take zu Nelson Agholor. Gibt es da irgendwie Hoffnung, 1 Jahr, 4 Millionen, sein projected Contract? Vielleicht unter einem anderen Steam?
Ich fasse mal alles Positive zusammen, was ich mir vorstellen könnte. Fertig. Also, nein.
Ich glaube, die Messe ist gelesen.
Hätte er nicht also einen so strukturierten Vertrag gehabt, wie er ihn gehabt hätte, hätte er die letzte Saison bei uns schon nicht mehr mitgemacht, weil wir mit Parker und Konsorten auch auf der Position schon Veränderungen vorgenommen haben. Man hat ihm letztes Jahr schon nicht mehr vertraut. Und ich glaube, selbst wenn er Geld mitbringen würde, würde er keinen Roster-Spot mehr kriegen in New England. Der ist durch.
Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, da hat man sich ordentlich verspekuliert mit Agholor. Und wenn man sich den Wide Receiver Room mal sonst so ansieht, also mit Thornton hat man ja letztes Jahr eigentlich schon den designierten Nachfolger auf der Speedster oder für die Speedster-Rolle sich gedraftet. Ich denke, den wird man versuchen, mehr einzusetzen. Dazu hat man mit Parker ja einen Ex-Receiver und auch Kendrick Bourne, der letztes Jahr ja ähnlich wie die Tight Ends leider untergegangen ist. Auch der könnte nochmal eine größere Rolle spielen. Und das ist dann auch nicht der Stil in New England, hier den großen Star ranzuziehen. Also ich denke, es wird auch keinen Hopkins-Trade oder so geben. Ich glaube, New England wird da die Ressourcen eher anders ausgeben wollen und nicht Hopkins, der jetzt ja 32, glaube ich, schon ist oder wird, da viel Geld hinterherwerfen.
Ja, den würde ich trotzdem nehmen.
Ich würde ihn auch nehmen, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen kontrovers unterwegs. Also du hast recht, er ist in die Jahre gekommen, hatte auch mit Verletzungen und Sperren etc. zu kämpfen. Also 2022 nur 9 Spiele, 700 Yards. 2021 nur 10 Spiele und 570 Yards. Die Tausender-Saisons sind 2017 bis 2020 auch schon ein bisschen her. Aber der Preis ist heiß, würde ich sagen. Ein Second-Round-Pick und ein Fifth-Round-Pick haben die Cardinals ausgegeben. Aber auch da, na klar, da kann einer um die Ecke kommen und sagen, ich nehme einen Second- und einen Third-Rounder und schnapp ihn mir. Auch da wirst du nicht der einzige Interessent sein, will ich damit sagen. Aber D-Hop würde ich schon ganz gerne noch so für 2-3 Jahre nehmen. Wobei, du müsstest natürlich seinen Vertrag auch umstrukturieren. Also die Kohle, die er da verdient, ist natürlich High-End.
Money. Aber wir hätten sie.
Würden natürlich auch nehmen, aber ich denke, dass das nicht der New England Way of Life ist.
Aber der New England Way of Life hat auch nur mit dem Brady Way of Life funktioniert und die Zeiten sind vorbei. In unserer Division wirst du keinen Erfolg haben ohne Top Receiver. Alle anderen Teams mit den Bills, mit den Finns, mit den Jets haben einfach Nummer 1 Receiver und haben auch Geld da reingesteckt, in Teilen sogar sehr viel Geld und Draft Picks. Und ich glaube, der Patriots Way könnte sein, dass man, ich sag mal, die wieder austanzt und sagt, und wir holen uns einen Veteran, der jetzt nicht funktioniert hat. Und um die Zahlen zu sehen, was hast du gesagt? 9 Spiele, 700 Yards?
Ja.
Ja gut, dann rechne das mal auf die Saison hoch. Dann hast du auch 1400, 1500 Yards von ihm, ne? Also, und dann willst du mir sagen, dass er nicht mehr top ist. Natürlich spielen Verletzungen eine Rolle. Natürlich, spielt generell das Alter eine Rolle. Deswegen könnte man ihn umstrukturieren, aber für einen Second und einen irgendwas Draft Pick ist das Risiko jetzt auch nicht so groß, als dass man das nicht wagen könnte. Und selbst mit dem aktuellen Vertrag, wir haben ja ein bisschen Kohle und wenn man da ein bisschen was umstrukturiert, könnte es sicherlich besser aussehen, aber auch den jetzigen Vertrag könnten wir schultern. Die größte Problematik, die haben wir ja schon mal zum Ende der letzten Saison gesagt oder berichtet, dass Bill O'Brien und DeAndre Hopkins eine gewisse Vergangenheit haben, dass mehr oder weniger Bill O'Brien ihn vom Hof gejagt hat bei den Texans für ein Appel und ein Ei. Und da ist die Frage, inwieweit das Ego von Diop angekratzt ist, ob er nachtragend ist, ob er sich das vorstellen kann, nochmal mitzuarbeiten, oder ob er auch sieht, dass seine Karriere, ich sag mal, im Spätherbst sich befindet und er sich das auch nicht mehr erlauben kann, auf dieser Ego-Schiene rumzudödeln. Und dass er bereit ist für einen Fresh Cut, dass er sagt, ich lasse das alles liegen und kann mir das sportlich vorstellen, weil ein Bill Belichick bringt mir so viel Respekt gegenüber an oder legt so viel Respekt mir gegenüber an den Tag, dass der im Zweifel auch einen Bill O'Brien einfängt und ich mir das aus diesen Gründen vorstellen könnte.
Es gibt ja auch den Take, den die NFL schon mehrmals gepostet hat, bei dem sich D-Hop und Billy B innig umarmen und sich gegenseitig den Respekt bekunden. Während einem Spiel, glaube ich, müsste das gewesen sein. Vielleicht ist das Ego nicht das Problem. Ich glaube nach wie vor, dass eher New England das nicht machen will. Ich würde es sehr begrüßen, aber ich sehe es aktuell nicht. Ich glaube, die Baustellen in der Offense werden eher anders aussehen und dann wird man eher wieder Geld in die Line zum Beispiel investieren.
Wir haben ja noch ein paar andere Wide Receiver, Kilian, auf dem Markt. Ich kann ja mal so wie so ein kleiner Straßenhändler mal meine Jacke aufmachen. Also ich habe noch Juju Smith-Schuster für 12 Millionen im Jahr. Odell Beckham Jr. ist auch nochmal ein Thema. Ich liebäugle auch so ein bisschen mit Michael Thomas. Auch er könnte vielleicht in Frage kommen, obwohl er auch sehr verletzungsgeplagt war. DJ Chark von den Lions, auch Alan Lazar von den Green Bay Packers. Siehst du da jemand im Mix, der interessant sein könnte für die Patriots?
Ich würde gerne noch einen anderen Namen mit reinwerfen. Jetzt vor kurzem bei den Rams entlassen worden, Allen Robinson. Das wäre noch ein Kandidat, den ich mir vorstellen könnte. Juju wird auf jeden Fall zu teuer, den werden wir nicht holen. Da wäre es dann wahrscheinlicher, dass man Myers hält, aber das, wie gesagt, sehen wir ja auch nicht. Michael Thomas wäre vielleicht ein spannender Kandidat, der vielleicht auch einen kurzen Vertrag, so einen Prove-It-Deal eingehen will bei einem bestmöglichen Team und vielleicht ist kein Contender, kein Top-5-Team bereit, ihn zu nehmen und dann können wir da zuschlagen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie in New England die Situation bewertet wird.
Okay, würde ich vorschlagen, gehen wir mal zu den Running Backs. Die Tight Ends können wir bewusst überspringen. Da gibt es keinen, wo der Vertrag ausläuft. Wir haben alles gesagt zu den Tight Ends. Running Back haben wir eine Personalie, eine wichtige Personalie, bei dem der Vertrag ausläuft, nämlich Damien Harris. Alabama Crimson Tide gedraftet in der dritten Runde. Sein Projected Contract wäre 2 Jahre und etwas über 3,5 Millionen. Frank, gleich mal vielleicht für dich die Frage, ein Kandidat, mit dem du verlängern würdest für das Geld?
Nee, würde ich nicht verlängern. Also da ist wieder meine Einstellung, Running Backs sind Verbrauchsgut. So leid mir das für die Jungs tut. Aber drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Running Back frei. Und von daher gibt es zu viele Namen auf dem Markt, die man noch reinwerfen könnte. Wir haben letztes Jahr 2 Running Backs gedraftet, die es zum Ende punktuell gezeigt haben. Wir haben mit Mondre unseren RB1, der mir viel zu sehr RB1 ist. Und dort in den Mix bräuchten wir eher einen klaren Catching-Back, ohne dass jetzt Damien Harris also nicht fangen kann. Aber er ist, glaube ich, zu jung und will jetzt nach seinem Rookie-Vertrag erstmal Cash haben und steigt zu hoch ein. Wenn sich dann der Markt erledigt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal einen 2- oder 3-Jahres-Deal bekommt. Aber ganz generell sehe ich es eher nicht. Und muss man schauen. Ne? wer alles da ist. Also wenn man irgendjemanden signed, dann eher die Explosive Spieler. Also ich sag mal, allen voran, ein Josh Jacobs ist noch frei, ohne dass ich jetzt zu hoch ins Regal greifen will, was ich eigentlich tue. Miles Sanders, aber nur um die durchzugehen. So ein Typ wie David Montgomery bin ich zum Beispiel ein Fan von. Zum Herbst seiner Karriere sagte er und ließ, dass er 25,7 ist und hat sich Lügen gestraft. Aber könnte ich mir vorstellen, ein typischer Move wäre auch ein Devin Singletary von den Bills zu holen. Wovon ich viel halte, ist ein Jamal Williams von den Lions. Der hat sich ja letztes Jahr sehr früh, sehr schwer verletzt. Dass man den vielleicht nochmal auch in einen Prove-It-Deal kriegt. Ja gut, Kareem Hunt ist jetzt so menschlich eher schwierig unterzubringen. Aber all diese Namen werden höher gehandelt als Damian Harris.
Ja, richtig, wollte ich gerade sagen.
Und auch danach gibt es noch genügend. Also ich würde halt vor allem nach einem Catching Back schauen, wenn ich sehe, Raheem Mostert ist auch zu haben.
Na, Jerick McKinnon von den Chiefs, der auch mal einen Ball fangen kann.
Genau, also man sieht einfach, dass sich dort viele Namen tummeln. Und da ist es mehr oder weniger ja, so ein bisschen Reste signen, was dann nach der dritten Wave in der Free Agency über ist und irgendwie so ein bisschen ja verzweifelt ist, weil er glaubt, jetzt kriegt er vielleicht gar keinen Vertrag mehr, dass der nochmal dann was kriegt. Ich weiß gar nicht, Ty Montgomery, jetzt wirklich in die Runde gefragt, was hatte der im Vertrag? Weil jetzt in Free Agency habe ich ihn nicht gefunden, aber den haben wir doch keinen Zweijahresvertrag gegeben.
Doch, ich glaube, es waren Zweijahresdeal. Er hat 2 Jahre und 3,6 Millionen.
Ja gut, dann ist er ja auch noch da. Also von daher, wenn der gesund wird und dann vielleicht auch mal gesund bleibt, kann ich mir schon kaum noch einen besseren Catching Back vorstellen. Und wie gesagt, dann haben wir ja schon ein Four-Headed Monster ohne Harris. Und dass dann irgendwie noch ein Veteran Fifths oder sowas dazukommt. Ich weiß gar nicht, wie es. Also, ich vermisse zum Beispiel einen Brandon Bolden. Also BB Hulk Smash. Der hat mir wehgetan, dass der mit zu den Raiders gegangen ist. So ein Typ, der im Special Teams sich reinhaut, der keine großen Ambitionen hat, aber wenn Not am Mann ist, einfach die Abrissbirne macht und da durchdongelt. So einen Typen würde ich noch für einen Roster suchen. Und derjenige, der am ehesten eine solche Rolle spielen kann, also für sich für nichts zu schade ist und alles macht, den würde ich da sehen. Und wenn Damian Harris am Ende über ist, dann darf er das auch machen.
Ich denke auch, dass das so die einzige Möglichkeit für Harris ist, in New England zu bleiben, dass er erstens kein tolles Angebot von einem anderen Team bekommt und dann ähnlich wie es, ich glaube, David Andrews war es, einen sehr kleinen Vertrag in New England nimmt. Bei Andrews war es ja damals, weil er gesagt hat, er ist so gerne in New England, er möchte gerne in New England bleiben. Vielleicht bleibt es dann bei Harris ganz ähnlich und er bleibt uns erhalten mit einem kurzen Vertrag für sehr wenig Geld, für sehr wenig Garantien. Aber so, ich denke, die Jungen, Strong zum Beispiel, der wird auch seine Snaps bekommen dieses Jahr. Hoffen wir mal, dass Ramondre verletzungsfrei bleibt. Und dann, wie du schon gesagt hast, mit Ty Montgomery hättest du ja auch noch einen Gadget-Back oder einen Receiving-Back auch noch in der Hinterhand. Und ich denke, mit 4 Running Backs in die Saison zu gehen, man hätte ja auch noch J.J. Taylor, ich glaube, der ist aktuell im Practice-Squad, der hat ja auch schon den ein oder anderen Snap gespielt, mit dem hätte man auch noch eine Absicherung dazu. Und wenn man die letzten Jahre so ansieht, dann wird New England sowieso für die Special Teams wieder irgendeinen Running Back sich holen, vielleicht auch im Draft noch jemand holen und dann ist man da definitiv ausreichend abgesichert. Und die Gruppe der Free Agents ist ist ziemlich groß und ich denke, so einen erfahrenen Mann, vielleicht auch Jerick McKinnon mit fast 31 Jahren, der könnte vielleicht nochmal für ein Jahr oder vielleicht für 2 Jahre auch in New England unterschreiben. Dann, ja, ich denke, man wird bei Harris nicht viel Geld investieren.
Ja, sehe ich auch noch. Also gerade auch weil Rashad Penny und sowas, Jeff Wilson von den Dolphins auch noch günstiger zu haben sind. Ich denke, können wir eine Schleife rummachen um die Running Backs. Gucken wir uns eine Positionsgruppe an, die uns in den letzten 2 Jahren immer mal wieder Kopfschmerzen bereitet hat. Die Tackle-Position, da ja, sind 3 Spieler zu nennen, dessen Verträge auslaufen. Allen voran ehemaliger First-Round-Pick Isaiah Wynn. 50-Year-Option nicht gezogen und die beiden Swing-Tackles Jotnika Joost und Cannon. Klar, Wynn ist mal als Left-Tackle gestartet, aber wenn man mal so will, er hat als Right-Tackle viele Snaps gesehen letztes Jahr und insofern laufen die Verträge von 3 Right-Tackles aus. Da haben wir einen besonderen Handlungsbedarf, oder wie seht ihr das?
Auf jeden Fall. Also da muss man mal gucken. Für mich ist das so eine große wabernde Masse. Fabi, du hast es vorhin im Vorfeld schon angekündigt und ich glaube auch über die Social-Media-Kanäle von Trash Talk Patriots gestreut schon, dass Isaiah Wynn ja so einen Kommentar abgegeben hat, free, sprich dort ist der Vertrag ausgelaufen. Wir haben die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Was ja schon ein bisschen länger her ist, also das musste man ja bis Termin X machen und von daher war es ja klar, dass er jetzt erstmal Free Agent wird, was nicht heißt, dass er automatisch weg ist, sondern halt völlig frei verhandeln kann, wenn er nicht gefranchise-tagged wird, was ich jetzt mal ausschließe. Von daher, da muss man wirklich sehen, auch Trent Brown, wie es auch vor allem gesundheitlich mit ihm weitergeht, wie sie sich einfinden in dieser Free-Agent-Suppe, keine Ahnung. Also da bin ich wirklich mehr oder weniger offen, wenn ich sehe, dass Jermaine Illuminor, der ja mal bei uns war, auch Free-Agent ist von den Raiders. Da sind noch einige Spieler, die man ausprobieren kann. Also die man zu kleinen Prove-It-Deals bringt und dann schaut, was da passiert. Also ich suche gerade zum Beispiel Trent Brown in den PFF-Ranks und finde ihn nicht. Isaiah Wynn an 58, also das ist overall und in der Positionsgruppe an 5 oder 6 oder sonst wie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einen relativ jungen Spieler, also der noch ein paar gute Jahre vor sich hat und auf dem Markt ist, gegebenenfalls einen größeren Deal anbieten, dass da Geld reinfließt. Also um die vielleicht Top 2 Tackles zu nennen, Orlando Brown von den Chiefs und Mike McGlinchey von den 49ers, die so gesehen beides Top 12 Free Agents sind. Ob man da was tun kann, muss man sehen. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in der Free Agency die überdurchschnittlich targeten und versuchen, dort einen an Land zu ziehen.
Das sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, wir werden da auch in der Free Agency schon den Weg für die Patriots sehen. Wenn es da keinen Top-Tackle gibt, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass das die Priorität Nummer 1 im Draft sein wird. New England wird ja immer oder ist immer schon ein Team mit einer guten Offensive Line gewesen und ich denke, da wird man auch wieder gutes Geld investieren wollen in den Tackle und dann die eben genannten Top-Tackle sind da mit Sicherheit die ersten Ansprechpartner. McGlinchey wird ja schon seit Wochen immer wieder mit New England in Verbindung gebracht. Das könnte ich mir gut vorstellen, ist ja auch ein sehr, sehr guter Right-Tackle, wenn Trent Brown dann links bleibt. Und ja, wie gesagt, wenn da kein Top-Tackle zu uns kommt, dann denke ich, dass wir in der ersten Runde den üblichen Downtrade machen und dann irgendwo in den 20ern einen OT holen werden.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Du kannst natürlich mit Mike McGlinchey mit so einem Free-Agency-Move deine größte Lücke, sage ich mal, schließen. Ich glaube aber, die beiden Jungs, Orlando Brown und McGlinchey, sind auch wirklich nah dran an Franchise-Tag. Also gerade Brown wenn er noch nicht gekommen ist, glaube ich auf jeden Fall, dass er den Franchise-Tag bekommt.
Also ich glaube, die Deadline für die Tags ist schon vorbei. Die müsste am Dienstag gewesen sein. Ich glaube, da gibt es jetzt gar keine Möglichkeiten mehr.
Okay.
Und das Problem bei den Chiefs ist, dass sie ja erstmal die Kohle haben müssen, um zu taggen. Und dann haben wir richtig. Wieder das größte Problem, dass Macker Mahomes die Taschen bis zum Umfallen voll hat. Der watschelt jetzt noch mehr übers Feld, weil er das Kleingeld mitschleppt. Und damit hast du natürlich die Daumenschrauben im ganzen Roster, dass du halt andere gehen lassen musst. Also die wollen auch wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt großer Juju-Fan bin, aber besser als kein Wide Receiver ist immer noch Juju im Roster zu haben und müssen aber hart kämpfen und können ihm den großen Vertrag halt nicht bieten. Und genauso ist es mit Orlando Brown, dass man halt dementsprechend ihn wohl mit Sicherheit signen möchte, aber sie sind darauf angewiesen, dass er auch Kompromisse macht, dass er noch bei den Chiefs spielen will. Und wenn der sagt, nee, wir machen erstmal Cash-In, stehen wir auf jeden Fall viel besser da mit unserem Geld, was wir ausgeben können in diesem Jahr.
Da habt ihr recht, da habt ihr absolut recht. Was ich nur sagen will oder was mir wichtig ist, dass wir zumindest auf Left Tackle vielleicht die Daumen drücken müssen, dass Brown gesund bleibt, weil da glaube ich nicht, dass wir im Draft tätig werden, weil wir letztes Jahr mit Cole Strange auf Left Guard schon einen Rookie hatten und jetzt, wenn wir jetzt nochmal einen Rookie nachlegen auf Left Tackle, dann haben wir einen Kindergarten auf der Blindside. Das kann ich mir weniger vorstellen. Insofern hoffe ich, dass er kein Thema sein wird und dass wir uns nur um einen Right Tackle bemühen müssen. Aber auch da gibt es gute Leute. Du hast es gesagt, Elemenur ist so ein Kandidat, aber auch Beecham von den Cardinals oder auch Taylor Levin, der von den Titans gecuttet worden ist, sind so eine Spieler, die so zwischen 3 und 7 Millionen zu haben sind. So eine Prove-It-Deals, wo du sagst, okay, den könnte man mit Will Loring, den neuen Offensive-Line-Coach, da auf jeden Fall nochmal noch mal einen Schritt nach vorne machen einfach.
Ich würde ganz gerne ganz allgemein nochmal was zur Free Agency sagen. Wir diskutieren hier natürlich auf einigen Positionen, auf bisher allen Positionen, häufig die Top-Lösungen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass wir uns denken, dass wir für D-Hop traden, Orlando Brown signen und noch einen Josh Jacobs in Running Back Core holen und keine Ahnung, wen ich jetzt noch nennen könnte, noch mit dazu holen. Und bisher haben wir dann nur die Offense abgegrast. Dann ist Ende Gelände. Also wir haben zwar Geld, aber wir haben nicht unendlich Geld. Und von daher können wir gegebenenfalls ein oder anderthalb Top-Deals signen. Und damit wäre D-Hop für mich so ein halber Top-Deal. Dann muss man schauen, dann ist auch Ende Gelände. Und das ganz normale Vorgehen ist, dass in der Wave 1 erstmal nichts passiert. Dass andere vollkommen überzahlen und wir ruhig bleiben. Also da muss man dann wirklich drauf achten, wie die Vorgespräche waren und mit wem man sich gegebenenfalls einigen konnte und ob die, ich sag mal, die die Coverboys, die offensichtlichen, die man gerne überall sehen will, einer davon bei uns landet oder ob wir lieber Masse statt Klasse 2, 3 Leuten nochmal einen Prove-It-Deal geben und dann gucken und dann am Baum schütteln und einer bleibt da und fällt dann auf die Starterposition. Das wäre die typischere Vorgehensweise.
Ganz richtig, natürlich. Einen Deal haben wir aber heute noch unter Dach und Fach gebracht, nämlich Center-Backup. James Ferentz hat verlängert ein Jahr, 1,1 Millionen. Da auch wichtig in der Tiefe, die Leute zu halten. Habt ihr noch was zur Offense? Dann würde ich zu den Defense-Seite rüberspringen, würde vorne nach Front 7 anfangen. Ich würde drei Namen gleich mal in den Raum werfen. Defensive Tackle Carl Davis, dessen Vertrag ausläuft. Wir haben Linebacker Mac Wilson, der letztes Jahr zu uns kam. Wer sich erinnert, im Trade für Chase Winovich. Und wir haben Inside Linebacker Ragron McMillan. Die drei Verträge laufen auch aus. Wie ist da in der Summe eure Meinung? Sind ja vielleicht Spieler, die maximal auch im Mix mit dabei sind. Keine großen Starspieler. Mit wem würdet ihr verlängern? Wer könnte vielleicht in die Free Agency entlassen werden?
Ich glaube, die drei genannten, also Davis und die beiden Linebacker, werden wir alle drei nicht halten. Ich glaube, alle drei dürfen den Markt testen und können gegebenenfalls für kleines Geld, wenn sie denn keinen Markt haben, wieder zu uns zurückkehren. Und ja, ich glaube, auf Linebacker werden wir uns generell ein bisschen neu aufstellen, ein bisschen neu erfinden. Wir haben ja trotzdem noch zwei, drei, die starten könnten. Und man hat es ja letztes Jahr schon gesehen, da haben wir sowieso eine größere Rotation auch immer wieder drinnen gehabt. Und ich glaube, das bleibt so.
Ja, bei mir auch. Also Prio hat keiner von den dreien. Mac Wilson hat mir in weiten Teilen sehr gut gefallen. War auf jeden Fall ein Upgrade zu Vinovich. Also auch wenn sie nicht 100% die gleiche Position spielen, aber hat besser in unser Roster gepasst. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir ihn nochmal verlängern. Und Carl Davis hat mir in dem Mix gut gefallen. Mit Barmore, Gottschall in der Mitte. Und Carl Davis ist wahrscheinlich auch einer, der jetzt nicht unbedingt die große Kohle sucht. Also suchen tun die alle, ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber der, glaube ich, einen ganz glücklichen Eindruck macht auf mich. Und ich mir vorstellen kann, dass er so eine Art, also ohne dass seine Hometown ist, aber so ein Hometown-Discount nimmt und sagt, ich habe keine Lust hier bis irgendwann auf gepackten Koffern zu sitzen und meine Zukunft nicht zu kennen. Ich will mich darauf konzentrieren, dass ich nächstes Jahr oder die nächsten beiden Jahre hier spiele. Und deswegen gefällt mir die Rotation ganz gut und da versuche ich mich zu beweisen und dass der dann recht schnell auch bereit ist zu sein. Also die Patriots haben da ja ihre eigene Vorgehensweise, dass sie wirklich knallhart durchrechnen, was ist Preis-Leistung das Ganze wert. Wenn er sich in diesem Umfeld wiederfindet, dann kann es zu einer schnellen Einigung kommen und ansonsten sind die Leute weg. Da wird nicht nachverhandelt oder irgendwie noch 1, 2, 3 Millionen draufgelegt, wenn er überhaupt ein Angebot bekommt.
Da kann ich nichts mehr hinzu ergänzen. Würde ich gleich mal ins Backfield gehen. Vielleicht in die tiefe Box auf der Safety-Position. Da haben wir auch zumindest 2 von 3 Namen, die sehr schmerzen könnten. Einen voran D-Mac. Wir haben noch Free Safety Cody Davis und auch Jabril Peppers, dessen Verträge auslaufen. Bei D-Mac vielleicht eine kleine News. Man hat ja gehofft, dass mit der Vertragsverlängerung von Matthew Slater er auch so ein Stück weit mitzieht. Sein Projected Contract wäre 8 Millionen pro Jahr für D-Mac. Ja, die Free Agency-Gruppe ist tief. Allerdings erhoffe ich mir persönlich, dass wir D-Mac halten können. Einfach schon, weil er über Jahre lang auch auf dem Feld ein Captain ist, auch im Roster, in der Kabine. Wichtige Personalie, den ich ganz gerne halten würde. Wie sieht's bei euch aus? Wer hätte bei euch da Priorität?
Ja, was heißt Priorität? Also erstmal hat D-Mac natürlich absolute Narrenfreiheit. Er entscheidet, ob er aufhört, wie er aufhört. Und wenn er weitermachen will, dann finden die, glaube ich, einen Vertrag für ihn. In irgendeiner Form, wo man wertschätzend miteinander umgeht.
Wobei, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, was ich komisch fand ist, wenn er jetzt wirklich keinen Bock mehr hat, dann hätte er, glaube ich, aus meiner Sicht schon längst retired. Aber ich hatte gelesen, dass er die Free Agency testen will. Und das ist für mich eigentlich ein Indiz, dass er zumindest mal gucken will, was er in der First Wave an Kohle woanders bekommen könnte. Ob er irgendwie nochmal zweistellig bekommen könnte oder knapp zweistellig. Das ist für mich so ein bisschen, wo ich sage, also, wenn er die 8 Millionen haben will und die Patriots sagen, jo, machen wir, dann why not? Also, dann kannst du ihn ja jetzt schon sein, in dem Sinne. Also,
habe ich komplett anders wahrgenommen.
Okay.
Sondern, dass er sich in seinem Alter, und er wird 35, ist er schon 35? Ist auch egal, auf jeden Fall Mitte 30.
Er ist 35.
Können wir zusammenfassen. Ja. Ach hier, auf Anhieb, richtig. Dass er sich das Recht rausnimmt, zu überlegen, ob er sich das nochmal antut. Und da hat er ziemlich intensiv auch dazu Stellung genommen. Unter anderem bei Good Morning Football, wo er auch eine Woche als Gasthost war und eigentlich gesagt hat, danach entscheidet er das im Groben und Ganzen, weil die natürlich das Thema auch immer wieder angetriggert haben und sagen, hier, wie sieht's aus? Und Da sagt er erstmal jetzt eine Woche Familienurlaub, also mit J-Mac zusammen, seine Familie, er mit Familie, ein bisschen rumtoben, gucken. Und er sagt, ja, er merkt, dass das halt direkt nach der Saison nicht mehr so einfach ist, sich zu neu zu motivieren für eine neue Saison. Er weiß nicht, ob er nochmal den Spirit hat. Und auch, dass Matthew Slater ihn jetzt durch seine frühe Bekanntgabe, dass er weitermacht, unter Druck setzt und immer wieder nachfragt und komm und lass uns das zusammen und wir hier die Old Captains und eine Saison noch, one last ride, one last dance, um in Jordan-Sprache zu sprechen. Von daher muss man das gucken und er hat auch gesagt, dass, also man soll niemals nie sagen, aber er kann sich nicht vorstellen, mal für ein anderes Team zu spielen als für die New England Patriots. Es wird immer sein erster Ansprechpartner sein. Von daher glaube ich eher, dass dieses mit Free Agency testen entweder lustig gemeint war oder eine Ente. Okay. Denn wenn er weitermacht, steht für mich fest, dass er bei den Patriots unterschreibt und bleibt.
Das sehe ich ganz ähnlich, ja. Ich hoffe auch, dass er uns noch ein Jahr erhalten bleibt. Er war ja letztes Jahr auch der Defender mit den meisten Snaps. Also, dass es auch mit 35 noch drauf hat, hat er letztes Jahr schon zeigen können. Ich hoffe, er darf dann nochmal ein Jahr spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch kein Mega-Angebot mehr haben möchte und auch sagt, ja, die kommende Saison spiele ich nochmal für 6 bis 8 Millionen. Einige Garantien, damit er gegen Verletzungen abgesichert ist und dann ist es gut. Er wird, wenn er noch ein Jahr spielt, auch der Safety mit den meisten Career Earnings in der NFL-Geschichte werden. Also er ist aktuell die Nummer 2, glaube ich. Und wenn er nochmal irgendwie 6 Millionen oder so verdient, dann wird er der Safety, der das meiste Geld in der NFL gemacht hat, aller Zeiten werden.
Okay, schlimmster Fall, er geht ins Retirement. Wen habt ihr da auf dem Zettel? Also ich lese mal kurz ein paar Prospects vor. Jesse Bates von den Bengals, projected 16 Millionen im Jahr, 5 Jahre. Jordan Poyer von den Buffalo Bills, allerdings auch schon fast 32. Wir haben Gardner Johnson von Philadelphia, jungscher Spund mit 25. Wir haben Von Bell auch von Cincinnati, also beide Safeties der Bengals laufen die Verträge aus. Wir haben auch Leute wie Jimmy Ward von den 49ers. Dann gibt es einen größeren Cut, wie ich finde. Dann haben wir noch Julian Love, Taylor Rapp und Juwan Thornhill von den Kansas City Chiefs. Wer ist da so euer Favorit? Natürlich auch da nochmal der Hinweis von dem Tag von Frank. Wir können uns hier nicht immer am obersten Regal bedienen, aber wer wäre jemand, wo ihr sagt, ja, den könnte ich mir vorstellen bei den Patriots?
Also Jabril Peppers wird ja auch Free Agent. Das, glaube ich, sollte auch noch das erste Ziel sein, den vielleicht halten zu können. Er hat letzte Saison auch viele Snaps bekommen und hat seine Sache auch sehr gut gemacht. Und dann denke ich tatsächlich, dass wir auf Safety nicht in Richtung oberstes Regal gehen. Ich glaube, jedem ist bewusst, auch wie wir auf Cornerback aufgestellt sind, ohne den großen Star. Da haben wir eher eine breite, gut aufgestellte Secondary. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das auf Safety ganz ähnlich machen. Zwei spannende Kandidaten aus diesem dritten, vierten Tier vielleicht wären Mike Edwards, finde ich. Er hat jetzt zuletzt bei den Buccaneers gespielt. Das wäre für mich ein ganz interessanter Kandidat oder auch ein Spieler, den ich selbst sehr gerne mag, ist Nick Scott von den Rams. Der ist jetzt hier projected mit einem 3-Jahres-Vertrag über 5 Millionen. 8 Millionen insgesamt garantiert, also 5 Millionen pro Jahr, so muss man sagen. Ja. Vielleicht kann man den auch ein bisschen billiger holen, aber das wäre so ein Kandidat, den ich mir da gut vorstellen könnte zu unserem Star, muss man schon fast sagen, Kyle Dagger und dann eben D-Mac dazu, wäre das eine gute Ergänzung.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja auch häufig mit 3 oder sogar 4 Safeties spielen. Von daher brauchen wir auch auf der Position eine extreme Tiefe. Das ist ja der Grund, warum D-Mac auch so viele Snaps gesehen hat, weil wir trotz einem Kyle Dagger, trotz einem Adrian Phillips, trotz einem Jabril Peppers und D-Mac halt immer noch Bedarf hatten. Nicht? Wir können natürlich sagen, dass Jalen Mills ja eigentlich eher in Richtung Safety tendiert. Und wenn unsere jungen Wilden auf Corner ein bisschen besser performen oder sich in die Liga rein spielen, dass er auch in Richtung Safety rücken kann. aber um die Free Agents zu nennen, also allen voran, ich würde gerne Jordan Poyer bei uns sehen. Finde ich einen coolen Spieler, auch am Ende seiner Karriere, anders als Jesse Bates, der natürlich einen Top-Contract jagt, ist es dann ein Jordan Poyer oder auch ein Von Bell, der schon ein bisschen älter ist, auch wenn er noch keine 3 hat vorne, aber große Verletzungsprobleme auch hatte. Und wenn so einer da landen würde, dann wäre das schon eine coole Sache.
Okay, schauen wir mal auf die Außenposition im Backfield. Cornerback, da gibt es auch einige Verträge, die auslaufen. Allen voran Jonathan Jones. Bei ihm ist es projected 2 Jahre, 5,5 Millionen pro Jahr. Wir haben unseren ehemaligen Second-Round-Pick Jojoon Williams noch, der letztes Jahr auch Verletzungsprobleme hatte. Und wir haben noch Miles Bryant, der ja, dessen Vertrag auch ausläuft. Frank, wie wichtig ist es vielleicht damit, Jonathan Jones zu verlängern? Du hattest schon angesprochen, wir haben da die jungen Wilden, noch sehr unerfahrene Prospects, auch wenn sie ihren Job grundsätzlich gut machen. Wie wichtig ist Jonathan?
Insgesamt nicht wichtig. Also wir können einen Abgang von Jonathan Jones gut verkraften, sagen wir es mal so. Aber insgesamt vielleicht die Positionsgruppe, wo wir am ehesten ein Star-Signing, also neben Wide Receiver, von daher dann am ehesten in der Defense, ein Star-Signing gebrauchen könnten. Und da ist ja schon hier so Ramsey-mäßig, wenn wir den nämlich als CB1 hätten, auch wenn ich den Typen leiden kann wie Fußpilz und nicht nur an den Füßen. Weiß ich nicht, aber vom Sportlichen her machst du dir natürlich eine Positionsgruppe dazu, weil du dann einen klaren Cornerback 1 hast und das fehlt uns natürlich. Ne? Ich persönlich würde lieber Jojoon Williams weitersehen als Jonathan Jones, weil der einfach Verletzungspech hatte. Nicht wirklich, dass die Karriere schlecht war oder sonst wie, sondern wirklich unglücklich, dass er frühzeitig jetzt auch raus war. Der könnte einen Prove-It-Deal vertragen. Noch einmal, da ist, glaube ich, noch nicht ganz leer der Tank.
Auch also kein Risiko. Tank, ja.
Bei den Patriots, wenig Risiko. Ja. Und auch da, also ich sehe jetzt auch keinen, der für Jonathan Jones da den Mega-Vertrag rausholt. Von daher haben wir bei allen die Chance, sie zu re-signen. Aber es ist alles nicht die Klasse, nicht die Kategorie, die wir eigentlich brauchen, um hinten eine gewisse Ruhe und Sicherheit reinzukriegen. Vor allem, weil uns ja dann auch viel Erfahrung fehlt. Also die ganzen jungen Wilden sind natürlich da, aber irgendeiner muss den Haufen ja auch anführen.
Ja, mir fehlt so ein bisschen der klare Lockdown-Corner halt, ne? Der auch mal auf einer Island spielen kann, der den WR Nummer 1 da auch mal rausnehmen kann im Spiel. Und wenn ich mir die Free Agents angucke, Jamal Dean ist mit James Bradbury von den Eagles, der letztgenannte, schon Top-Prospects. Cameron Sutton haben wir noch von den Steelers. Dann kommt schon Jonathan Jones an 4, dicht gefolgt von Patrick Peterson von Minnesota. Und danach gibt es auch wirklich mit Rock Yassin von LV und Byron Murphy 2 junge Prospects noch, und dann fängt es aber schon an, dass es mit Marcus Peters ja auch und mit Bryce Callahan auch in die ältere Semester geht, sage ich mal, also 30 plus. Und da sehe ich halt eben keinen dabei, der jetzt wirklich signifikant besser ist als Jonathan Jones oder Jojoon Williams oder auch als Miles Bryant. Ja, vielleicht doch tatsächlich auch eine Positionsgruppe, wo wir im Draft hoch angreifen könnten.
Ja, aber du findest nicht jedes Jahr einen Sauce Gardner, ne? Also es ist ja auch gerade auf Corner, dass sie nicht unbedingt im ersten Jahr wirklich einschlagen, sondern eine Zeit lang brauchen, um sich in der Liga zu entwickeln. Da ist, wie gesagt, ein Gardner oder auch andere die Ausnahme von der Regel. Und da müssen wir auch gucken, dass es vielleicht auch ein Year-2-Setback gibt bei unserer Jones-Bande. Von daher Eli Apple habe ich gerade beim Durchscrollen noch gefunden, ohne dass es jetzt der CB1 ist. Aber finde ich halt häufiger ganz grundsolide, vielleicht auch für mittleres Geld zu haben, um einfach ein bisschen tiefer in den Kader zu kriegen. Denn ja, da sehe ich auf Corner nicht so die Möglichkeiten im Draft, sich da zu verbessern.
Also eigentlich gibt es ja nur Jamal Dean als klaren Nummer 1 Cornerback. Selbst James Bradbury, finde ich, ist nicht mehr so eine klare Nummer 1, den du Man-to-Man das ganze Spiel auf einen Wide Receiver ansetzen kannst. Und ich glaube, man hat das letztes Jahr schon gesehen, ohne Star funktioniert es auch mit einer breiteren Masse. Und wenn wir da nicht auf den klaren Nummer 1 Cornerback gehen wollen, wenn wir dann nicht einen First Rounder für Jalen Ramsey nochmal abdrücken wollen, dann werden wir hier keinen der Top 5, 6, 7 Free Agents nehmen, sondern uns eher nochmal in der Breite verstärken. Ich würde Shaquille Griffin, würde ich noch interessant finden, bei den Jaguars ja entlassen worden. Der könnte vielleicht auch nochmal einen kurzen Prove-It-Deal jetzt nehmen. Er ist 27. Vielleicht will er sich noch ein Jahr beweisen. Ähnliches gilt für Anthony Brown, der letztes Jahr bei den Cowboys ja eine sehr schwache Saison hatte. Vielleicht will sich der auch nochmal beweisen. Eli Apple, du hast vorher über Ramsey gesagt, du kannst ihn nicht leiden. Eli Apple, finde ich, ist ein überragender Trash-Talker, aber seine Leistung passt einfach nicht dazu. Und ich weiß nicht, ich kann mir den auch irgendwie vom Mundwerk und so auch nicht in New England vorstellen. Ein Nummer 1 Corner würde uns nicht schaden. Ich denke aber, außer mit einem Big Trade, wirst du diese Offseason keinen finden. Also in den Free Agents, wie gesagt, nur Jamal Dean. Weiß ich nicht, ob wir da bereit sind, dem 17, 18 Millionen zu zahlen pro Jahr. Und
glaube ich nicht, ne.
Und so James Bradbury, Cameron Sutton oder die im Draft in Frage kommen, die sind nicht die sofortige Lösung. Und anders als bei D-Hop könnte ich mir hier in der Defense eher den aggressiven Trade vorstellen. Das muss ja gar nicht Ramsey sein, aber vielleicht ist ja auch ein anderer Corner, den man als Cornerback einzieht auf dem Markt, auf dem Trade-Block. Und da könnte man aktiv werden.
Ja, insbesondere bei Teams, die heftige Cap-Space-Probleme haben, die vielleicht gezwungen sind, da auch jemanden abzugeben. Gut, ihr Lieben, dann hoffen wir, dass wir euch, Community, da einen großen Überblick geben konnten, welche Verträge auslaufen und welche interessanten Spieler so auf dem Free-Agency-Markt unterwegs sind. Sind wir auch schon am Ende oder fast am Ende unserer Folge. Lieber Frank, du hast noch eine kleine Überraschung für unsere Community. Hau raus.
Genau, ihr habt es ja so gesehen zum Saisonbeginn mit dem Logo-Wechsel und allen damit verbundenen Aktivitäten genannt. Merch. Es kommt Merchandise und wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt, sollte es auf jeden Fall bereits live sein. Unser Basic Hoodie und unser Basic T-Shirt mit dem neuen Brustlogo ist am Start. 18 Euro das T-Shirt, 35 Euro kostet der Hoodie. Ab 40 Euro versandkostenfrei, ansonsten, ich glaube 6 Euro, muss man gucken, ist über die Seite von First Down, wo auch die Patriots Fans Germany ihr Merch haben und auch die Nation, von daher, ja, wer hat es erwartet, stick with your partner, haben wir natürlich auch dort das Ganze gemacht und auch von den Zuhörern, wer schon mal ein PFG-Hoodie hatte. Es wird auch in dieser Qualität sein, das heißt gute, schwere Qualität von Russell Athletics, also für Nike und sonst was reicht es natürlich nicht, da muss man ganz andere Preise aufrufen, aber es ist jetzt auch kein Fruit of the Loom oder sowas, um mal eine günstigere Marke zu nennen, die nach einmal waschen dann völlig verfilzt und ausgeleiert ist. Ich glaube, mein ältester Russell-Hoodie, den ich habe mit dem Patriots-Aufdruck, ist jetzt mittlerweile 6-7 Jahre alt. Den trage ich immer noch regelmäßig, unregelmäßig. Sie laufen ein ganz bisschen ein, wie mehr oder weniger alle Materialien, aber ich würde sagen, eine überdurchschnittlich gute Qualität für einen wirklich kleinen Preis, wenn man sieht, wer alles für irgendeinen bedruckten Hoodie 80, 90, 100 Euro haben will. Also wer da Lust zu hat und auch in der U-Bahn oder auf der Straße beim nächsten Public Viewing Flagge bzw. Logo zu zeigen, der kann das jetzt machen. Ab sofort verfügbar. Seht es uns ein bisschen nach. Das Ganze muss natürlich ein bisschen anlaufen. Es ist jetzt nicht so, dass wer das Ganze bestellt, 3 Wochen warten muss oder soll. Aber falls jetzt die Logos dementsprechend noch nicht sofort verfügbar sind und sich das nochmal eine Woche verzögert, dann ist das keine böse Absicht, sondern dann muss ich das erst ein bisschen einspielen, dass wir dann dementsprechend das Ganze versenden und raus. Sollte irgendeiner in irgendeiner Form ein Problem haben, was nicht zu erwarten ist, dann wendet euch einfach an uns und dann versuchen wir da nochmal mit Detailinformationen das Ganze zu füllen. Aber ich gehe davon aus, dass das Ganze reibungslos läuft. Wenn ihr das jetzt bestellt, dann habt ihr das sehr bald und könnt bei dem bevorstehenden Frühling das T-Shirt haben, und wenn es abends ein bisschen frischer ist noch, dann zieht er den Hoodie drüber und dann ist das Ganze auch versandkostenfrei und ihr könnt zeigen, dass ihr zu uns gehört und uns feiert.
Ihr habt's gehört, gönnt euch ein T-Shirt, gönnt euch ein Hoodie, unterstützt uns. Die ganzen Beschreibungen, also wir verlinken natürlich das nochmal auf den sozialen Kanälen in den Shownotes und auch in den sämtlichen Beschreibungen als Collage. Also ihr findet den Weg zum Online-Shop und ja, wie gesagt, unterstützt uns, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch da mit Merchandise eindeckt. Lieber Kilian, vielen Dank für deine Anwesenheit. Bei uns ist es immer so, dass der Gast den letzten Tag hat. Also wenn du die Folgen auch regelmäßig hörst bei uns, dann kennst du das Spiel. Du hast jetzt nochmal Raum und Zeit, nochmal ein paar Worte an deine Community zu richten oder an unsere Patriots-Community zu richten.
Jawohl, danke schon mal für die Einladung. Ich habe die Zeit gerade schon genutzt und mir das T-Shirt schon bestellt. Ist auf jeden Fall ein Highlight. Freut mich, solchen Merch auch tragen zu können. Wie gesagt, danke für die Einladung. Vielleicht hören wir uns ja in einigen Wochen, wenn es um den Draft oder in Richtung Draft geht, nochmal, vielleicht dann auch mit Finn, unserem Draft-Experten. Mir bleibt nur nochmal unsere Seite kurz zu erwähnen, coverage.sec auf Instagram. Gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, es gibt News zu allen 32 Teams. Es gibt wirklich alle News, alle Gerüchte, die wir abdecken können, hauen wir da auch raus. In der Free Agency wird es jetzt eine sehr stressige Woche für uns werden. Wir haben an den ersten Free Agency-Tagen so erfahrungsgemäß so knapp 40 bis 50 Posts jeden Tag plus Stories, die wir raushauen, um die großen News abzudecken. Und auch danach wird uns nicht langweilig. Wir werden ja über oder gut 100 Prospects vorstellen, dass wir da für den Draft auch gut gerüstet sind. Also gerne mal vorbeischauen. Und ja, wie schon gesagt, schaut euch den Merch an. Beide Teile sind sehr empfehlenswert und meine Bestellung müsste schon eingegangen sein.
Sehr schön. Also sehr geil. Da bist du auf jeden Fall der Erste, das kann ich schon mal versichern, weil bisher wissen weltweit, ja gut, außer Bonzo selber, der das Ding eingestellt hat, niemand davon, dass das Ding live ist. Das war heute gerade weltexklusiv und da wir ja erst morgen hochladen und du jetzt der erste Live-Kunde während der Aufnahme bist, bist du quasi der dritte Mensch, der überhaupt davon wusste. Ab jetzt haut rein. Ihr seht, es ist schon nicht mehr viel da. Der Kilian kauft alles weg.
Vielen Dank, Kilian. Hier nochmal der Hinweis. Die Verlinkung zur Instagram-Seite natürlich in den Shownotes. Wir werden euch da auch nochmal bewerben. Und ansonsten wünschen wir euch schon mal vorgelagert ein schönes Wochenende. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Macht es gut.
Ciao.